Der Text für die heutige Predigt steht in Epheser 6, die Verse 5 bis 9. Und zur Schriftlesung bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie. Und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist. Und dass bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Lieber Herr, hab Dank für dein Wort. Und wir sind gespannt, was du uns durch deinen guten Heiligen Geist auch aus diesem Wort zu sagen hast. Herr, bitte gib uns innere Ruhe und Frieden, jetzt zu hören auf deine Anweisung, auf deine Führung, auf das, wo du uns ansprechen willst. Gib doch ein rechtes und gutes Ohr zum Hören und gib mir, Herr, den rechten Mund zu sagen, was du gesagt haben willst. Bitte segne diese Stunde durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, das ist eine Zumutung, dieser Text. Genau wie der vom letzten Mal auch. Da ging es um Ehen, um das Verhältnis. Da ging es um das Verhältnis Männer und Frauen. Eltern und Kinder. Der biblische Schwerpunkt lag auf dem, was wir aus Gottes Wort gehört haben, wie ein Mann sich zu seiner Frau zu verhalten hat und wie eine Frau nach der Schrift sich zu ihrem Mann verhalten hat und beide gemeinsam als Eltern für die Kinder. Ja, und auch die Kinder hatten ihre Anweisung bekommen, den Eltern zu gehorchen. Heute geht es um Sklaven und Herren. Natürlich, und das weiß ich auch, gibt es das heute in dieser Form in unserer Arbeitswelt nicht mehr. Sklaven und Herren, das ist aus längst vergangenen Jahrhunderten. Es war das übliche Gesellschaftsmodell im Römischen Reich. Das ganze Römische Reich war auf Sklaven aufgebaut. Wir wissen das. Und der jahrhundertelange Zerfall des Römischen Reiches kam von innen her, dass dieses Sklaven- und Herrenverhältnis nicht mehr funktioniert hat. Das Römische Reich, erste Ausführung, sage ich mal, ist zerfallen. Das Römische Reich, zweite Ausführung, ist im Entstehen. Wir sehen Europa, wir sehen die Mittelmeerwelt, wir sehen all das. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Bestimmte Grundsätze in diesem Text, denke ich, sind für uns auch heute wichtig und richtig. Und auch wenn es keine Sklaven und keine Herren im Arbeitsverhältnis mehr gibt, so hat uns, denke ich, dieser Text doch einiges zu sagen, wenn wir denn hören wollen. Ein großer Teil unseres Lebens, unserer Tageszeit ist von der Arbeitswelt bestimmt. Wir gehen früh zur Arbeit, mitunter kommen wir erst spät abends zurück, manchmal sogar erst, wenn es dunkel wird oder dunkel ist. Das war damals so, das ist heute so. Das hat sich auch in den Jahrhunderten nicht allzu viel geändert, auch wenn Arbeitszeiten und Arbeitsverhältnisse andere geworden sind. Rahmenbedingungen haben sich natürlich geändert. Wir haben heute in unserem demokratischen Staat ein Grundgesetz. Dieses Grundgesetz beinhaltet eine Gewaltenteilung, Legislative und Exekutive, das heißt Gesetzgebung und Gesetzvollzug. Wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch, worin die grundlegenden Bedingungen unserer Gesellschaftsordnung niedergeschrieben sind, die Verhältnisse untereinander, die rechtlichen und vertraglichen Verhältnisse und so weiter. All diese Dinge. Wir haben Arbeitsgesetze und Arbeitsverordnungen in der Arbeitswelt. AGB nennt sich das. Wir haben in den Betrieben ein Betriebsverfassungsgesetz, was das Verhältnis der Mitarbeiter zu ihren Vorgesetzten und umgedreht beinhaltet. Also wir haben ein wenig andere Bedingungen als im Römischen Reich. Diese Bedingungen schaffen natürlich einen völlig anderen Bezugsrahmen zu dem Text, den wir heute betrachten wollen. Es gibt andere Schwerpunkte, aber der Mensch in seiner Art, in seinem Wesen, in seinem Verhalten hat sich nicht geändert. Ob er Sklave damals war, heute Arbeiter oder Angestellter ist, ob er damals Sklavenhalter oder Herr war und heute Chef, durch die Jahrhunderte hindurch hat sich die menschliche Art, sich zu verhalten, das menschliche Wesen, sich zu artikulieren, sich zu geben, nicht geändert. Damals wie heute war das menschliche Herz bestimmt von Rebellion. Ein Sklave war in der Regel unzufrieden mit seinen Verhältnissen. Er musste sich unterordnen, er wurde versorgt. Manchmal war er auch zufrieden. Manchmal hatte er auch würdige Ehrenstellungen eingenommen. Sklave war nicht nur ausgepeitschter Mensch, sondern Sklave war auch Versorgter. Das ganze Sozialsystem war damals ein völlig anderes als heute. Heute versorgt der Staat die Leute. Jedenfalls was die Sozialgesetzgebung angeht, damals versorgte ein Herr seine Sklaven. Damals gab es Herren, die Herrschaftsgelüste und Macht und Härte umsetzten in der Behandlung ihrer Sklaven. Das gibt es heute in ähnlicher Weise. Ihr kennt das Sprichwort, gebt einem Menschen ein bisschen Verantwortung und Macht über andere, und ihr werdet seinen wirklichen und wahren Charakter kennenlernen. Damals wie heute gab es Augendienerei, Schmeichelei. Das ist im Text ja sogar direkt als Augendienerei genannt, im Vers 6. Schmeichelei, Veruntreuung von Eigentum des Herrn, ist uns heute auch nicht fremd. Gerade wir, die wir aus volkseigenen Betrieben kommen, wissen, wie das da teilweise mit dem Eigentum auch war. Gehört ja uns allen, also kann ich auch mitnehmen, was mir gefällt. Mobbing, eine Erscheinung der modernen Zeit, wie Menschen behandelt werden von anderen aufgrund besonderer Eigenwilligkeiten, Eigenarten oder Stellungen anderer, die nicht im Zentrum des Kollektivs stehen. Wen man raushaben möchte, wer einem nicht passt, in seiner Auffassung, in seinem Reden, in seinem Denken, in seinem Aussehen, von seiner Rasse oder seiner Herkunft, der wird gemobbt. Alles Dinge, die es damals gab, die es heute gibt und nicht zu knapp. Deswegen, denke ich, ist dieser Text für uns heute auch vom Grundsatz her wichtig und richtig. Es gibt von damals zu heute Bezüge, die sich noch erhalten haben. Wir kennen alle den Begriff vom Dienstplan. Ja? Niemand ist mehr Diener, aber wir haben Dienstpläne. Wir haben einen Dienstbeginn und ein Dienstende. Wir kennen auch die Begriffe Dienststelle und Dienstherr. Alles das ist uns nicht fremd. und das direkt übernommen und direkt eine Überlieferung aus diesem damaligen Sklaven- und Herrenverhältnis. Und dann steht diese herausfordernde Aufforderung im Vers 5, gehorcht euren irdischen Herren als dem Christus. Gehorcht, gehorchen. Komisches Wort, ne? Heute gar nicht mehr üblich. Das Wort gehorchen haben manche aus ihrem Vokabular völlig gestrichen. Unterordnen, kann man auch sagen. Wir wissen, dass Gehorchen und Unterordnung jedem Menschen von Natur aus widerstrebt. Können wir so sagen, ne? Wenn wir ehrlich zu uns selber sind und unsere Umwelt mit offenen Augen sehen, erkennen und sehen wir, Gehorchen ist nicht in. Das liegt uns nicht. Das ist uns nicht angeboren. Wir sehen das am allerbesten bei Babys, bei Kleinkindern, die mit einem Geschrei manchmal einen Terror machen und ihre Eltern so lange mürbe schreien, bis sie endlich das kriegen, was sie wollen. Sind Babys. Oder wir sehen das an pubertierenden Jugendlichen, die plötzlich in der Geschlechtsreife merken und sehen, sie sind Persönlichkeiten, sie haben eine eigene Meinung und Vater und Mutter sind längst überholt mit ihrer Meinung, deswegen gehorcht man auch nicht. Wir sehen das bei Erwachsenen, bei uns selbst, wenn wir in den Betrieben sind, wenn wir den Behörden untergeordnet sind, wenn wir im Straßenverkehr uns an Regeln halten sollen und müssen. Gehorchen fällt uns schwer. Und was man als Jugendlicher und als Erwachsener nicht gelernt hat, verstärkt sich im Alter. Wenn man denn alt wird, kann man mitunter unleidlich sein, wenn man nicht verstanden hat, was Unterordnung und Gehorchen und Einordnung eigentlich bedeutet. Es gibt Beispiele, wo Menschen, wenn sie alt werden, weise werden und milde. Es gibt auch andere Beispiele, wo Menschen, wenn sie älter werden und alt werden, erst recht unleidlich sind. Eigenwille ist uns angeboren. Gehorchen nicht. Sich selbst und die eigene Meinung für wichtig und richtig halten, das bestimmt uns. Und das ist auch fast immer in den Ehen, in den Familien, in den Gemeinden, in der Berufswelt sehr oft Anlass und Grund für Streit und Auseinandersetzung. Und doch muss der natürliche Mensch, wenn er denn in der Gesellschaftsordnung irgendwie bestehen will, gehorsam lernen. Es hilft alles nichts. Auch wenn Babys und Jugendliche meinen, sie brauchten das nicht, oder Eltern meinen, ihren Kindern was Gutes zu tun, wenn sie sie antiautoritär erziehen. Irgendwann kommt in der Gesellschaft doch der Punkt, wo man einen Chef hat, wo man sich Behörden unterordnen muss und wo man seinen eigenen Willen nicht umsetzen kann. Man muss es lernen, sich unterzuordnen. Und man kann ja über die nationale Volksarmee, in der ich auch selbst gedient habe, reden und denken, wie man will. Aber eins haben wir da gelernt: Unterordnung. Mit dem Gesicht im Dreck zu liegen, hochzuschauen und auf Befehle zu warten. Das haben wir gelernt. Und das war schwer genug. Für den, der zu Hause ein wenig Gehorsam schon gelernt hat, ging es. Aber dann gab es auch welche, die haben zu Hause kein Gehorsam gelernt. Und ich kann mich noch genau an eine Ausbildungssituation erinnern, wie wir als junge Soldaten auf dem Exerzierplatz lagen und die Unteroffiziere uns geschliffen haben. Neben mir lag einer, der sagte mit wutverzerrtem Gesicht und zähneknirschend: Dieses Schwein kaufe ich mir. Und damit meinte er den Ausbilder. Also der war sowas von wütend und zornig, der konnte sich nicht mehr beherrschen. musste aber natürlich auch Gehorsam lernen. Aber was ist das für ein Gehorsam, den man lernt? Vor Augen, wenn man unter Beobachtung ist, ja, dann tut man, was man tun muss. Wenn man eine Dienstanweisung im Betrieb bekommt, dann folgt man dieser. Aber wenn der Chef weg ist, was machen wir dann? Kaffeetassen auf den Tisch, Radio an, Witze erzählen, dies und jenes. Wenn die Eltern nicht zu Hause sind, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch, sagt man. Und so ist das auch bei unseren halbwüchsigen Jugendlichen. Es ist ein Gehorsam, den man übt, der zwiespältig ist. Jeder Mensch muss diesen Gehorsam lernen in der Gesellschaftsordnung. Ein zwiespältiger Gehorsam. Unbeobachtet bin ich eigensinnig, mache ich, was ich will. Aber wenn ich unter Kontrolle und unter Beobachtung bin, dann tue ich es, was man mir auferlegt. Ein wiedergeborener Christ allerdings wird gehorsam mit einem einfältigen Herzen. Ein wiedergeborener Christ lernt gegenüber Christus und den Umständen einen Gehorsam, der nicht zwiespältig ist. Unter Beobachtung, ja, bin ich freigelassen, mache ich, was ich will. Sondern ein Christ wird einfältigen Herzens gehorsam. Dabei ist einfältig nicht gleich dumm, sondern einfältig ist einer Sache ganz ergeben, ganz treu im Verhalten, ohne Neben- und Hintergedanken. Wirklich Christus treu, wirklich den Umständen folgen und nicht mit innerer Rebellion zähneknirschend irgendwas über sich ergehen lassen. Das ist ein zwiespältiger Gehorsam. Aber gehören wir zu Christus, wird unser Gehorsam, der von uns erwartet wird als Gläubige, einfältig sein. Ein gläubiger Christ hat verstanden, dass er menschlichen Herren, menschlichen Leitern, Vorgesetzten, ja, und auch Ältesten in der Gemeinde gehorsam in Treue des Herzens schuldet. Ein Gehorsam, der dem Herrn Jesus Christus selbst gilt. Indem ich mir meinen Herrn, meinen Leitern, meinen Ältesten gehorsam bin, bin ich Christus selbst gehorsam. Können wir das fassen? Wollen wir das verstehen? Wenn ja, wollen wir es annehmen? Paulus nimmt in diesen 5 vorgelesenen Versen 7-mal Bezug auf den Herrn Jesus Christus. Er spricht ganz unzweideutig von der Arbeitswelt. Sklaven und Herren, das Verhältnis untereinander, miteinander, und nimmt 7-mal Bezug auf Christus. Mit anderen Worten, der Schöpfer Gott aller Dinge, der Erlöser Jesus Christus selbst, begegnet uns in der Arbeitswelt. Unser Arbeitsplatz, das Büro oder die Baustelle, die Küche oder der Haushalt, da wo wir stehen, das, ihr Lieben, ist der Altar, an dem uns Gott hingestellt hat, ihm zu dienen. Der Arbeitsplatz, die Waschmaschine, die Küche, der Keller, aber auch das Büro, die Baustelle und überall, wo Gott mich hingestellt hat, das ist der Altar, an dem mich Gott gestellt hat, ihm zu dienen. Hier erweist sich in unserem Verhalten, wie echt unser Glaube ist. Hier erweist sich, ob wir Treue im Glauben praktizieren wollen und können. Fröhliche Glaubenslieder in der Gemeinde singen ist das eine. Und Christian hat sich ja heute daran erfreut, wie fröhlich die Glaubenslieder klingen. Natürlich, ist auch sehr schön. Aber gehorsam und treu in unserem täglichen Einerlei im Alltag zu sein, ist das andere. Das wissen wir alle. Hier im Gemeinderaum ist das okay. Hier sind wir fröhlich, hier sagen wir, wir glauben, wir vertrauen, wir wollen auch dem Herrn gehorchen, das sagen wir alles, das singen wir, das beten wir. Aber wenn wir dann im Alltag stehen, in der Alltagsmühle, im Stress, dann erweist sich, was unser Glaube wirklich wert ist. Paulus fordert uns auf, mit Gutwilligkeit zu dienen. Um freudig dienen zu können, müssen wir einen Beweggrund haben. Sonst habe ich keinen Grund, freudig zu dienen. Ich muss einen wirklichen Grund haben, der mich dazu anleitet und bewegt und herausfordert. Einen Beweggrund, nämlich das Wissen, so sagt es uns der Text, dass ich in all diesen Dingen dem Herrn diene. Es ist der Herr, der mir am Arbeitsplatz begegnet. Es ist der Herr, der mich in meine Familie stellt. Es ist der Herr, der mich herausfordert, in diesen Verhältnissen ihm treu zu sein. Er ist es, dem ich diene. Er ist es auch, der mich beobachtet, der mich beurteilt. Er ist es auch, der mich belohnt. In Kolosser 3, 23 und 24 sagt Paulus, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Wenn ich das verstanden habe, werde ich meine Arbeit ganz und gut machen. Dann werde ich nicht betrügen und täuschen. Dann werde ich nicht veruntreuen und stehlen. Ich werde in der Schule nicht abschreiben. Ich werde den Lehrer nicht provozieren. Ich werde andere nicht mobben oder auflaufen lassen. Ich werde andere nicht ausnutzen oder verdrängen. Die Wiedergeburt als Christ stellt mich mit neuem Denken und neuem Handeln in die alten Verhältnisse dieser Zeit. Ich als Christ mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Sinn, mit einem neuen Beweggrund, der mich leitet und führt, mich schickt der Herr in die alten Verhältnisse dieser Zeit. Das Bewusstsein der Gegenwart Jesu Christi an meinem Arbeitsplatz bestimmt meine Einstellung zum materiellen Leben und auch zur Arbeit mit all ihren Facetten. Ihr werdet vielleicht sagen, das kannst du gut sagen, du bist Rentner. Aber glaubt mir, ich habe auch gearbeitet. Und ich muss es euch leider bekennen, ich habe das viel zu spät wirklich verstanden. Ich habe es viel zu spät begriffen, dass auch die ganze Arbeitswelt wirklich ein Zeugnis für den Herrn sein soll und sein will. Und mein Verhältnis in der Arbeit zu meinen Mitmenschen, zu dem, was ich zu tun habe, dass der Herr mich danach beurteilen wird. Die Absolutheit des christlichen Glaubens erfordert eine Absolutheit christlichen Handelns in Ehe, Familie, Gemeinde und Beruf. Wenn ich glaube und von ganzem Herzen glaube und in ganzer Treue dem Herrn folgen will, werde ich seine Herausforderungen auch im Beruf, im Alltag, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde und im Beruf annehmen. Nichts davon ist profan. Alles soll für Gott heilig sein. Sagt jemand, ich habe aber einen bösen und ungerechten Chef. Dazu ist er noch unfreundlich. Sehen wir doch auf Christus. Er hat für seine Feinde gebetet. Er ließ sich nie erbittern. Obwohl er weitaus schlimmer behandelt wurde als du und ich. Sagt ein anderer, ich habe aber nur mit unbedeutenden und völlig wertlosen Dingen zu tun. Der Herr wird deine Treue belohnen, nicht die Bedeutung oder den Glanz deiner Werke. Deine Treue ist gefragt. Weil wir wissen, dass hinter aller Obrigkeit, hinter allen Chefs und hinter allen Herren der Herr Jesus Christus selbst steht, werden wir unsere Dienste, Aufgaben und Arbeiten, so wie es Vers 5 sagt, auch mit Furcht und Zittern tun. Was ist mit diesem Begriff gemeint, Furcht und Zittern? Erstmal will ich sagen, was damit nicht gemeint ist. Keine Angst vor Menschen. Menschenfurcht ist damit nicht gemeint. Immer wenn die Bibel von Furcht und Zittern spricht, und Paulus spricht an verschiedenen Stellen davon, dann meint er die Ehrfurcht vor Gott. Die Achtung vor dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Die Ehrfurcht und die Liebe und die Treue zu seinem Willen. Ehrfurcht vor Gott, nicht vor Menschen. Ehrfurcht vor Gott gebietet uns Gehorsam und Treue. Das ist ganz sicher, da bin ich mir absolut im Klaren drüber, eine lebenslange Lernaufgabe für uns alle. Was die Chefs angeht und die Berufs- und Arbeitswelt, mindestens bis zur Rente. Und sonst natürlich darüber auch hinaus. Paulus sagt in 2. Korinther 5, deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er getan hat, dementsprechend, was er durch den Leib vollbracht hat. Es sei Gutes oder Böses. Damit sagt Paulus ganz klar, er spricht übrigens in diesem Zusammenhang nicht von Diensten in der Gemeinde. Er spricht von Werken, die wir durch den Leib vollbracht haben. Das heißt, durch unseren Körper, durch unser körperliches Leben, in der Gesellschaft, im Beruf, im Alltag und auch in der Gemeinde. Er meint alles, alles zusammen. Dafür wird uns Christus beurteilen. Es sei Gutes oder Böses. Und dann im Vers 9 nennt Paulus auch noch die Vorgesetzten, die Herren, die Chefs. Für gläubige Vorgesetzte, Leiter, Meister oder auch Beamte gilt das alles ganz genauso, ohne Abstriche. Auch Chefs sind oft in Dienstverhältnissen und haben über sich Direktoren oder Firmeneigentümer oder Leiter, denen sie auch verantwortlich sind. Sie haben auf der einen Seite Unterstellte, für die sind sie verantwortlich, andererseits haben sie auch wieder Leute über sich. Zusätzlich gilt, wenn einer Macht über Menschen hat, keine Drohungen mit Ungemach. Keine Lohnzurückhaltung, nicht dem Arbeiter den Lohn verweigern, keine Willkür. Christliche Chefs sind damit, wenn sie sich so verhalten, auch vorbildlich. Christusgläubige Leiter stehen genauso vor Gott wie ihre Unterstellten. Auch ihre Treue und ihre Fairness steht auf dem Prüfstand. Johannes 13, Vers 14 sagt der Herr Jesus, wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Es gibt ja wohl keinen größeren Herrn, keinen größeren König, keinen größeren Menschen als Christus selbst auf dieser Erde und im Himmelreich. Aber wenn Christus die Füße der Jünger gewaschen hat, das heißt den Sklavendienst freiwillig getan hat, dann soll das natürlich auch und immer eine gute Ermutigung für alle anderen sein, Chefs oder Unterstellte, Leiter oder Geleitete. Wir als Menschen sind ja so veranlagt, dass wir die Größe der Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Ich meine jetzt nicht die körperliche Länge, sondern ich meine die emotionale Größe, die Bedeutung der Menschen. Der Chef ganz oben, der Direktor noch höher und der kleine Angestellte ganz unten, so in der Leiter. Aber wir müssen wissen, Gott sieht alle von oben. Von oben. Und da mag die Säule noch so hoch sein oder niedrig, sie werden alle von ihm gleich wahrgenommen. Er sieht sie alle von oben. Wir schauen im Waagrechten, Gott schaut von oben. Und als erlöste Gläubige lernen wir mehr und mehr, Gottes Sicht der Dinge, der Menschen und der Verhältnisse anzunehmen. Wir lernen es als Gläubige, Christus ähnlicher zu werden. Römer 8, 28 und 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Christus ist das Bild, in das uns Gott, der Vater, hineingestaltet. Christus ist das Bild, sozusagen der Projektierungsplan, nach dem wir gebaut werden, umgebaut werden in unserem Leben. Christus ist die Projektion. Er ist das Ziel, er ist der Plan Gottes. Und wir sollen diesem Plan in unserem Leben immer ähnlicher werden. Das ist damit gemeint. Bist du ein Christ? Hast du Christus als deinen Herrn angenommen? Stellst du seinen Willen über deinen? Dann bestimmt dich auch Gottes Geist. Du denkst und handelst mehr und mehr wie Jesus Christus selbst. Wir wissen aus der Natur, ein Beispiel, eine Pflanze, dass sie entweder wächst oder sie vergammelt. Eine Pflanze, die in einem Stand bleibt und diesen Stand hält, gibt es nicht. Gottes Naturgesetze sind so, entweder wachsen oder zusammenfallen. Und dieses Naturgesetz gilt auch für gläubige Christen. Entweder ein Christ wächst in der Nachfolge, entweder er wird Christus immer ähnlicher, entweder er entwickelt sich im Geist Gottes weiter auf Christus zu, oder er fällt ab. Und das ist dann der Beweis, dass er nie wirklich erlöst war und nie wirklich den Lebenskeim aus Gott, den Heiligen Geist, in sich hatte. Eine echte geistliche Wiedergeburt als Christ hat immer Heiligung, Gehorsam und Treue zur Folge. Ein zunehmendes tiefes Verlangen nach Gottes Wort, nach Gebet, nach Gemeinschaft der Heiligen und nach dem Dienst in der Liebe für Christus. In der Ehe und Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und wo immer Gott dich hingestellt hat. Nimm Gottes Führung in deinem Berufsleben an und diene an dem Altar, den er dir bestimmt hat. Du bist ja nicht von ungefähr an der und der Stelle. Nimm es an als Gottes Führung. Gott will dich an diesem Platz haben. Und der Herr wird dich und deine Treue belohnen. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Wer möchte dieses Wort nicht gerne vom Herrn hören? Ei, du frommer und gerechter, treuer Knecht. Gottes Wort heute mal aus der Berufs- und Arbeitswelt, aber nicht desto weniger passend für uns. Sklaven und Herren gibt es nicht mehr, Arbeiter und Angestellte wohl. Und unser Leben in der heutigen modernen Zeit erfordert die Maßstäbe Christi, damit der Welt das Licht von Christus auch in der Berufs- und Arbeitswelt nahegebracht wird. Da haben wir alle Botschafterauftrag. Da ist keiner arbeitslos. Jeder hat ein Zeugnis zu geben. Sorge dafür, dass dein Zeugnis vor der Welt ein gutes Zeugnis für Christus ist. Amen.